Studio B, die Diskussion. Wir waren diesmal alle überrascht, welche Bücher ausgewählt wurden. Wir hatten es vorher nicht abgesprochen. Ich glaube, ein gemeinsamer Tenor, der sich finden lässt, ist, dass in unseren Büchern über historische Ereignisse geschrieben wird, fiktiv und nicht fiktiv.
Pseudofiktiv.
Oder pseudofiktiv in Herrn Falschgolds Fall. Und ich übergebe an Herrn Falschgold.
Ja, die Zeiten, in denen die Romane spielen, sind halt immer kurz bevor irgendwas passiert ist oder irgendwo dazwischen oder eben nicht, was die Highlights der Welt sind, wie Weltkriege oder ganz große Revolutionen. 1913, du sagst, man spürt, ist ja ein Roman heute geschrieben, ne?
Ja, 2012 erschienen.
Und es wird nicht darauf abgehoben unbedingt, dass da jetzt gleich der Erste Weltkrieg da vor der Tür steht, ne?
War zumindest mein Eindruck, ja.
Und wer auf alle Fälle lesen das Ding? 1974 wurde geschrieben, 88 spielte auch so Zwischenzeiten und trotzdem interessant. Ich habe rausgehört, dass du nie ganz sicher bist, ob du den Roman wirklich empfehlen kannst, uneingeschränkt, obwohl er enorm spannend klingt. Der Philipp K. Dick-Roman.
Ich habe diese Überlegung nur deshalb angestellt, weil es von Philipp K. Dick vielleicht, also zum einen erfolgreichere Romane gibt, die auch bekannte sind. Er hat zum Beispiel die Vorlage für Blade Runner geschrieben oder für Minority Report. Ich habe das Buch jetzt wieder gelesen, am vergangenen Wochenende. Es lässt sich quasi fast rauschhaft lesen, so wie es, glaube ich, auch geschrieben worden ist.
Im Sinne von Drogen?
Nicht nur im Sinne von Drogen, sondern auch es ist tatsächlich auch sehr spannend. Und auf der anderen Seite ist es aber insofern ein sehr schwieriges Buch, weil es überhaupt keine Protagonisten gibt, mit denen man auch nur irgendwas empfinden könnte, was entfernt an Sympathie erinnert. Also vielleicht Mitleid bei einigen, aber eigentlich sind es fast alles reiche Arschlöcher, die in einem faschistoiden Regime sich da irgendwie durchwurschteln. Und es ist eine eher pleierne Untergangsstimmung, was sicher damit zu tun hat, dass eben quasi 68, der 69, der Sommer der Liebe war vorbei, diese ganze Aufbruchsstimmung, das wurde ja brutal unterdrückt, die USA waren in einer schwierigen Situation und kommt eben Nixon mit seinem War on Drugs und das spiegelt sich eben alles in diesem Buch so wider und man...
Es macht nicht fröhlich.
Es macht nicht fröhlich.
Muss ein Buch fröhlich machen. Könntest du so ein Buch lesen ohne positiven Haupthelden?
Ja.
Könnte ich lesen. Bin ich relativ.
Aber ich habe kurz eine Frage an Irmgard. Und zwar hatte ich ganz am Anfang deiner Rezension, als du so gar nicht so thematisch, sondern beschrieben hast, wie das Buch so aufgebaut ist, das hat mich ganz kurz an die Schreibe von Paul Auster erinnert. Komplett falsch, oder?
Was ist die Schreibe von Paul Auster?
Ich kann jetzt leider die Stelle, die mich daran erinnert hat, nicht mehr genau wiedergeben, aber es hat mich so erinnert an Paul Austers große Trilogie.
An die New York Trilogie?
An die New York Trilogie und diese ganze Verworrenheit, wie die Menschen sich so verkleiden und...
Nein.
Weißt du, was ich meine?
Ja, aber da müsste ich eher sagen, das ist dann der minderen Qualität meiner Rezession geschuldet. Also Philipp K. Dick, Philipp K. Dick schreibt sehr klar, sehr einfach. Der verwendet dann so ein paar Wortneuschöpfungen für Sachen, die es damals nicht gab. Also zum Beispiel die Autos, mit denen die Leute innerhalb sehr kurzer Zeit große Strecken zurücklegen können und die durch die Luft fliegen, aber eben keine Flugzeuge sind. Die heißen Quittel. Und ansonsten ist es aber eben alles eher schlicht geschrieben. Und bei Philipp K. Dick ist es so, dass... die Romane auf verschiedene, also dass sie verschiedene Lesarten ermöglichen. Also man kann es zum Beispiel mit den Simpsons ganz gut vergleichen.
Ich liebe die Simpsons.
Genau, also man kann es als einfache Science-Fiction-Geschichte lesen. Was passiert dem? Der verliert seine Identität. Man kann es als Technik der Kritik, als Kritik der Technikgeschichte lesen. Man kann es als Gesellschaftskritik lesen.
Und die Simpsons deshalb, weil es da so viele verschiedene Charaktere gibt, oder?
Nee, weil es da auch so viele verschiedene Ebenen gibt. Du kannst die Simpsons als lustige Comedy-Sendung sehen und das einem siebenjährigen Kind zeigen und die amüsieren sich prächtig. Und auf der anderen Seite werden große gesellschaftliche Problemfelder angesprochen. Was bei Philipp K. Dick noch interessant ist, und es ist aber eine Ebene, auf der ich mich nicht so gut auskenne, er ist sehr stark von Jung
diesem Schüler von Freud beeinflusst und nimmt gleichzeitig selber sehr viel Drogen, beschreibt diese Gesellschaft, in der das passiert. Und dann sind mir da bestimmt ganz andere Ebenen noch entgangen.
Das also, war halt die Zeit, ne?
Es ist ein einfach geschriebenes Buch, was aber viele Ebenen, Bedeutungsebenen hat.
Mir ist auch gerade wieder aufgefallen, warum ich an Paul Auster denken musste, nämlich weil du sagtest, die Identitäten, weil es ja in der New York-Trilogie diesen einen Band gibt, wo Mr. Blau und Mr. Schwarz oder wie die da alle hießen und da man so gar keine wirklichen Identitäten zuordnen konnte oder das alles so ein bisschen verschwimmt, deswegen musste ich daran denken.
Da kann ich einhaken, weil bei dem Roman Die Auswanderer ist das Schöne, weil es halt über 2000 Seiten geht und nur 20 Leute gibt und weil die von Anfang an scharf gezeichnet werden, ist das, dass die ganz, ganz korrekte und nur nachvollziehbare Identitäten haben. Also die sind auch, fast jede Person dort thematisiert ein Problem der damaligen Zeit. Es gibt den Pastoren, den Laienpastoren, was damals ein völliges No-Go war. Die Kirche in Schweden war kirchlich, sie war ein Pfeiler der Macht, es war der Pfeiler der Macht und jeder, der daran rüttelte und sei es nur zu Hause im eigenen Hause eine Bibel zu lesen, wurde sofort verfolgt und eingekerkert. Das ist ja fast alle Einwanderer in die USA, zumindest in der Zeit, waren ja religiös verfolgt. Aber das Schöne an dem Buch ist, dass nicht nur auf dieses eindimensionale und ja, bekannte Schema, ja, das waren alles religiös Verfolgte und deswegen gibt es halt in Amerika andere christliche Kirchen als bei uns, sondern es gibt dann halt diese, man kann nur sagen, dumme Frau, die Frau von Karl Oskar, die einem fast leid tut in ihrer Dummheit.
Ungebildet.
Naja, ja klar, ungebildet, dumm durch ungebildet sein und die aber zeigt und einen selber zeigt, wie man andere Leute manchmal sehen muss. Man kann sie nicht verurteilen, wie sie gerade sind. Deswegen mein Beispiel, die Muslima, die da mit ihrem Mann aus Afghanistan kommt und genau so erzogen wurde, der kann sie nicht vorwerfen, dass sie so handelt, wie sie handelt, dass sie ihren Mann gehorcht und das war's.
Ich habe nur kurz eine Verständnisfrage. Ich weiß nicht, ob mir das während deiner Rezension entgangen ist. Was genau ist denn der Grund, dass sie Schweden verlassen?
Also bei den meisten ist es, deswegen auch mein Abheben auf die Wirtschaftsflüchtlinge, ist es wirtschaftliche Not. Es war so, durch das Fehlen von Kriegen zu der Zeit ist die Bevölkerung explodiert in Schweden. Und es war so, das ist ein Höfesystem, eine Familie hat einen Hof. Und wenn ein Sohn geboren wurde, wurde der Hof halbiert. Oder wenn zwei Söhne, wurde halbiert. Bei vier Söhnen wurde geviertelt. Und irgendwann mal kriegst du aus dem Viertelhof nicht mehr genug Getreide raus. Zumal diese Landschaft in Schweden ist sehr steinig. Es gibt da schöne Beschreibungen, wie der Karl Oskar, der Hauptheld, kann man fast sagen, dann einfach auch deshalb auswandert, weil er schafft es einfach nicht mehr. Er stellt fest, er hat am Anfang des Winters schon nicht mehr genug zu essen, weil überall liegen Steine auf dem Scheißfeld. Die tun zum Beispiel, die haben so viele Steine auf dem Feld, dass sie die Steine nicht zur Seite schieben, sondern dass die kleine Pyramiden auf den Feldern bauen, wo sie drumherum pflügen müssen. So, und da dort nichts rausgeholt werden mehr kann aus dem Land, sagen die irgendwann, es kam natürlich eine kleine Dürrekatastrophe, ein sehr harter Winter, haben die gesagt, so jetzt reicht's. Weil man muss sich vorstellen, das ist ja eine enorm schwere Entscheidung. Die waren ja nicht nur arm und hungrig, sondern die waren halt auch ungebildet. Die wussten von dem Land nichts. Es gab ein paar Legenden, dass das Gold auf den Feldern wächst. Da gibt es halt auch einen Hauptheld, das ist der Bruder von Karl Oskar. Das ist so ein kleiner Spinus, der rennt immer weg und denkt sich die größten Lügengeschichten aus. Und der entscheidet unabhängig von seinem Bruder, dass er auch auswandern will, aber wegen des Goldes, weil er hat gehört, dort wächst Gold auf den Bäumen. Das war für ihn Realität. So. Und dann gehen die einfach los in die Welt und wissen gar nicht, wie ihnen geschieht.
Ich habe da auch noch eine Rückfrage dazu. Du hast das Buch ja so hingestellt, als ob man daraus eben sehen kann, wie Integration gelingen kann. Und dann sagst du aber auch, dass es so funktioniert, die Schweden kommen bei anderen ursprünglichen Schweden an und drumherum siedeln sich dann noch mehr Schweden an. Wie machen die denn dann die Integration? Weil das ist ja hier heutzutage die große Angst, dass Parallelgesellschaften entstehen, weil natürlich die Leute, die in Deutschland ankommen, natürlich dorthin ziehen, wo sie ihre Freunde oder Leute aus der alten Heimat wieder treffen und wo dann eben als Kritik kommt, hier sind ja jetzt aber schon mehr als 30% Ausländer.
Da hast du ein bisschen projiziert, das habe ich bewusst nicht gemacht. Der Aufhänger war Verständnis für Flüchtlinge zu erwecken. Wie sie dann integriert werden können, dafür taugt der Vergleich nicht. Die gehen in ein Land, was völlig unbesiedelt ist, bis auf in Anführungsstrichen große, hier alle zu sehen von uns, die paar Indianer, die Historie ist eine andere, wird angerissen, egal, die haben natürlich alle Möglichkeiten dort. Und wenn du hierher kommst, kannst du argumentieren, dass die uns die Ausrüste wegnehmen. Ich bin natürlich da anderer Meinung. Ich meine, nach Mecklenburg-Vorpommern kannst du durchaus ein paar syrische Bauern schicken und die da kriegen da ihr Land und dann geht's los. Da freuen die sich alle, haben sowas zu tun. So weit will ich aber gar nicht gehen. Und ich habe dann beim Anhören meiner eigenen Rezension auch gemerkt, dass das vielleicht etwas zu sehr darauf kapriziert ist, auf diese Parallelen zur heutigen Flüchtlingsbewegung. Es ist nun mal die Zeit, wir zeichnen das auf, in einem Monat, als die AfD gerade in den Bundestag eingezogen ist und wir sind alle ein bisschen geschockt. Da musste ich diese Parallele fast finden. Es kommt zu kurz, wie faszinierend dieses Buch zu lesen ist. Es ist, ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, habt ihr Karl May gelesen oder so, der Lederschuh?
Als Kind,
ne?
Das heißt der Lederstrumpf.
Lederstrumpf. Diese Faszination eines völlig tabula rasa, freien, also nicht freien Landes im besten Sinne des Wortes und einfach auch, du kannst von vorne anfangen. Das wird dort so schön erzählt und ist so faszinierend geschrieben, dass wenn ich den Seitenerklärungen, also wie faszinierend das war, ich spiele ja auf dem Computer gern mal Minecraft. Das ist ein kleines Computerspiel, wo man als einzelne Person in eine komplett leere Landschaft geschmissen wird, gibt Berge und Wälder und Schafe und einen Ozean und dann kann man sich selbst sein eigenes Land bauen. Man kommt sich vor wie Karl Oskar der Bauer. Ich habe wieder angefangen deswegen. Also es hat mich so fasziniert, es ist so faszinierend, dass der Karl Oskar kommt an, läuft los und sagt, hier ist ein See, da ist ein Feld, hier der Baum steht genau richtig, darunter kommt mein Haus. Also diese Freiheit und dieses komplette Neuanfangen, das zu können, hat mich enorm fasziniert. Deswegen empfehle ich dieses Buch ganz ausdrücklich.
Hast du es in Englisch gelesen?
Ich habe es in Englisch gelesen, weil es ist in Deutsch fast nicht zu bekommen. Es gibt antiquarische Exemplare in den 50-Euro-Dimensionen. Es ist Englisch sehr gut übersetzt. Es kommt rum, dass jedes Kapitel aus der Sicht und teilweise mit der Sprache der Protagonisten geschrieben ist. Das ist das, was ich meinte, wo sich der Autor komplett zurückhält, das irgendwie zu erklären, was da passiert, wenn der Schwede der Meinung ist, dass das so ist und dann das so sagt. Also man könnte es zum Beispiel, da die ja Zeichen sehr religiös sind, kann man es zum Beispiel falsch lesen, kann ich mir vorstellen, als eine fast messianische Predigt über die Wichtigkeit von Religion, wenn man auswandert. Na klar halten die sich an ihrer Religion fest und die leiden darunter, dass die keinen Pastor haben. Das sind 20 Leute und ein Laienpastor dabei und die brauchen aber, wird so geschrieben, die wollen endlich mal wieder eine Konfession ablegen, eine Beichte ablegen. Diese Wichtigkeit der Religion wird ganz oft und sehr ausführlich beschrieben, aber der Mann war Atheist. Kann man dann nachlesen, wo der Journalist, der Autor war Atheist, ist erst weit davon entfernt, da zu predigen.
Ich würde gerne noch mal kurz auf das Thema Verfügbarkeit, weil wir das gerade hatten, zu sprechen kommen. Irmgard, du hattest da am Ende deiner Rezension einen Verweis auf IBM gegeben.
Auf IDBM.
IDBM, Entschuldigung.
Nee, IMDb.
Da waren wir ganz kurz.
IMDb. IMDb.
Worum genau. Geht's bei IMDb und Amazon?
Ja, genau. Und zwar, ich weiß natürlich nicht, wie weit man bei einem vorgetragenen Text jede einzelne Anspielung verstehen kann. Und zwar mache ich an einer Stelle den eigentlich unentschuldbaren Fehler, Wikipedia als Quelle zu zitieren, was an der Universität natürlich jeder Professor rausreißt und sagt, so geht's ja nun nicht. Hm. Und ich war eben daran interessiert, herauszufinden, gibt es eine Verfilmung davon? Man kann zwar in der International Movie Database Filme recherchieren und gucken, welche Schauspieler dabei waren. Und wenn man nach Philip K. Dicks Flo Matthias The Policeman Set sucht, dann kommt man auf dann sieht man ja, es gab hier irgendwelche Pläne und dann gibt es so ein Weiterlesen und wenn man da drauf geht, dann wird man eben gestoppt und da habe ich gelernt, die International Movie Database ist eben gar nicht mehr die International Movie Database, sondern es ist die Amazon International Movie Database. Haben sie gekauft, genau. Die haben es gekauft und die wollen dann eben eine Anmeldung mit einem Amazon-Account, um zu wissen, welche ihrer Kunden sich wofür interessieren, um später natürlich bessere Produktempfehlungen machen zu können. Und ich habe in dem Moment dann gedacht, das ist mir jetzt doch alles zu blöd.
Was ich ist wie in dem Roman, ne? Es ist Information zurückgehalten.
Genau, es ist ein bisschen wie in dem Roman. Und was ich gefunden habe, was ich interessant fand, war ein 15-minütiger Videoclip, in dem sich zwei Trickfilmfiguren, zwei Männer, während der eine Flipper spielt, darüber unterhalten, über das Problem des einen, der weiß, dass er träumt und immer aufwachen möchte, aber das nicht tun kann. Und der andere spricht dann eben über Philip K. Dick und eben auch diese Geschichte, die ich erwähne, dass er geglaubt hat, dass ein Kapitel in Flo Matthias The Policeman Set tatsächlich eine Entsprechung in der Bibel hat, die er aber vorher nicht kannte. Das hat er erst später rausgefunden, dass sich das quasi extrem gleicht. Hier natürlich auch die Frage, wie viel Drogen sind im Spiel, wie viel Paranoia und Verfolgungswahn. Was aber immer für Philip K. Dick spricht, ist, dass eben viele seiner Befürchtungen im Nachhinein quasi als fast prophetisch gelten müssen, weil diese Sachen genauso eingetreten sind, wie eben zum Beispiel heutzutage dieser permanente Ausweiswahn, diese Überwachung, du musst die ganze Zeit nachweisen können, was deine Identität ist. Unser Pass ist das wichtigste Dokument. Und für Jason Tavener ist aber, das ist das Interessante an dem Buch, das Problem, dass er überhaupt nicht mehr in so einer Datenbank drin ist, er existiert nicht. Und kurzzeitig wird dann aber von der Polizei der falsche Name rausgesucht. Also Philip K. Dick beschäftigt sich dann auch mit der Fehleranfälligkeit von solchen Systemen. Und dann wird Jason Tavern statt Tavener ausgespuckt aus der Datenbank und der ist ein Automechaniker und dann spielt er den Leuten eben vor, weil er ja sehr charismatisch ist als genetisch modifizierter sogenannter Sechser. Also Sechser nie wie Sechs, wie die Zahl.
Aber man hat natürlich die im Hinterkopf, dass es auch Sechser sein könnte.
Eigentlich nicht, wenn man es liest. Ich glaube, das hat was mit der sächsischen Aussprache. Und er spielt ihnen dann vor, dass er eben nicht mehr der Mechaniker ist, sondern mittlerweile im Salesbereich.
Der 1913-Roman, den würde ich jetzt zum Abschluss noch mal ganz kurz wissen wollen. Ist er denn irgendwo in der Realität begründet? Haben die sich alle, spielt das alles in einer Stadt oder nur in einer Zeit? Also ich weiß, dass in Wien waren damals ganz viele
gleichzeitig. Genau, es spielt ganz viel in Wien, genau. Und auch in Deutschland und auch in Frankreich. Aber größtenteils in Wien und Deutschland. Genau, und es ist so, wie ich das auch schon in meiner Rezension angemerkt habe, eine Vermischung aus, also zumindest ist das mein Eindruck, aus belegten und belegbaren Fakten, was wirklich, wie ich finde, sehr großartig recherchiert wurde und die Komponente des Autors, wie Sachen stattgefunden haben können. Glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür ist der Hitler-Stalin, diese Hitler-Stalin-Pakt. Nein, nicht der Pakt, sondern beide sind zur selben Zeit in Schönbrunn gewesen. Und Hitler war ja damals noch gar nicht irgendwie auf der Bildfläche als Politiker, sondern hat damals noch seine Aquarelle gemalt und versucht zu verkaufen. Und Stalin ist zur gleichen Zeit, wie gesagt, in Schönbrunn gewesen. Und beide sind auch in derselben Unterkunft, sage ich jetzt mal, gewesen. Und da gab es einen Park. So, und er quasi philosophiert darüber, oder nicht philosophiert, sondern stellt damit irgendwie die These auf, wie das gewesen sein könnte, dass beide im Park spazieren waren und sich da über den Weg gelaufen sind, ohne natürlich von dem anderen zu wissen, ohne natürlich auch über ihre eigene Zukunft logischerweise zu wissen.
Ist das eigentlich legitim? Ich frage rhetorisch, weil ich war früher, wir hatten schon mal eine Sendung damals mit Heiko Schramm über ein halb dokumentarisch, halb fiktives Buch. Es ging, glaube ich, um den Start von Raumschiffen in Cape Canaveral oder den ersten Überschallflug, sowas in der Richtung. Und das ist, so wurde es erklärt vom Autor selber, halb ausgedacht und halb reell und niemand weiß, wo die Grenze verläuft. Und ich war damals empört mit meinen beiden Beinen auf der Erde stehen. Ich fand das unmöglich, weil da weiß man ja gar nicht mehr, was stimmt. Fake News. Mittlerweile, da ja mein Roman auch klingt reell, hat reelle Hintergründe, ist aber komplett fiktiv. Dein Roman ist genau in der Mitte. Heiligt der Zweck die Mittel? Muss immer alles belegbar sein?
Also erstens, du hast gerade eine rhetorische Frage gestellt. Auf rhetorische Fragen muss man eigentlich nicht antworten.
Dann seid still.
Und wir reden über Literatur.
Ja, hallo. Komplett ausgedacht,
also
legitim.
Ich finde
dokumentarisch legitim.
Also ich finde es absolut legitim, weil er ja nicht, er erhebt ja nicht den, zumindest nicht, dass ich wüsste, den Anspruch, ausschließlich historische Fakten wiederzugeben, sondern er nimmt die Historie, die belegbar ist, und seine künstlerische Freiheit, das zusammenzuführen.
Ist da nicht auch manchmal eine Gefahr dabei für den Leser, dass er einen Fakt mitnimmt in die nächste Kneipendiskussion, die ja gar nicht stimmt?
Ja, da muss man einfach dann...
Auch das war eine rhetorische Frage.
Okay. Aber da würden an vielen, da würden, glaube ich, viele Künstler jetzt ganz empört aufstehen und sagen, dass es nicht ihre Aufgabe ist, Interpretationshilfen oder Erklärungen anzubieten.
Ja.
Also ich schätze das sehr, wenn ich in eine Kunstausstellung gehe und in einigen Ländern ist es üblich, dass kurze Erklärungen zu finden sind über Hintergründe und eine Einordnung, die es sehr viel einfacher macht, einen Zugang zu bekommen.
Ja.
Aber es ist genauso legitim, dass die Künstler es nicht erklären. Und ganz oft ist die Aufgabe von Kunst ja auch, Sachen aus der Wirklichkeit so zu verfremden, dass vielleicht ein anderer Aspekt sichtbar wird oder irgendwas deutlich wird. Wenn ich jetzt das Beispiel höre, Hitler und Stalin hätten sich treffen können 1913. Ne? Also da geht Hitler irgendwann erstmal noch in den Ersten Weltkrieg und wird verwundet. Und Stalin wird später, ein ganz paar Jahre später, an der Revolution teilnehmen und sich zunehmend zum Tyrann entwickeln. Das weiß ich nicht, ob ich jetzt an dem Beispiel, ob ich das gelungen finden würde oder nicht. Aber er kann da machen, was er möchte.
Okay.
Also ich möchte noch zwei Sachen dazu sagen. Und zwar einerseits Zugang ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort, was du gerade gesagt hast, weil das Buch einem einen Zugang zu dieser Zeit ermöglicht und zu diesen, also es geht ja größtenteils auch um, vor allem um die Literaten und die Maler. So, und es ermöglicht einen ganz guten Zugang dazu, wie diese Menschen, also heute lesen wir diese großen Werke von ihnen oder schauen uns die Werke in einer Ausstellung an, aber was sind das eigentlich für Menschen gewesen? Also was haben da für zwischenmenschliche Beziehungen stattgefunden? Diesen Zugang ermöglicht halt dieses Buch ganz gut. Ähnlich ist das ja mit dem Buch, was ich schon vor einer Weile rezensiert habe, von Klaus Modig, Konzert ohne Dichter, wo es ja auch viel um Rilke ging zum Beispiel. Man spürt, dass ich
Rilke... Das ist mir schon aufgefallen, du stehst auf diese Zeit, ne?
Ich stehe auch auf diese Autoren, deswegen war ich sehr froh über die Empfehlung meines Bruders, dieses Buch zu lesen. Und du hattest noch was anderes gesagt gerade. Verdammt.
Vergessen. Verdammt. Haben wir drei Empfehlungen? Also wir haben zwei Empfehlungen, das kann ich mal sagen, ne? Also zwei ausdrückliche Empfehlungen.
Also ich kann es absolut weiterempfehlen.
Und ist es Zeitverschwendung, den Philipp K. Dick zu lesen oder?
Auf gar keinen Fall. Also
es bringt einen nur runter, man muss halt ein gutes Gemüt haben.
Jetzt fällt es mir ein, weil du gesagt hast, Kunst. Nämlich gibt es in dem Buch einen sehr schönen kurzen Abschnitt, was ich jetzt leider nicht genau zitieren kann und auch vergessen habe, wer von wem das stammt. Und zwar geht es um Architektur. Und zwar ein Architekt, der ein Haus baut, der Vergleich ist Haus und Kunst. Das Haus ist dazu da, dass man sich wohlfühlt und dass es schön ist. Und die Kunst ist nicht dazu da, schön zu sein, sondern die Kunst ist dazu da, aufzurütteln, zum Nachdenken anzuregen.
Okay.
Genau. Und dafür, und das möchte ich auch quasi auf das Buch projizieren, weil es ist Literatur, es ist in dem Fall Kunst für mich und das Buch kann zum Nachdenken anregen.
Alle drei Bücher haben das getan, oder?
Ich würde es schon empfehlen zu lesen. Es lässt sich relativ schnell lesen. Ich glaube, ich war im Nachhinein eher unzufrieden, dass ich dem, sie sind ja wie gesagt alle unglaublich unsympathisch und alle total daneben und eigentlich schon zerstört. Und dass man aber für so ganz kurze Zeit anfängt, mit diesem Polizeigeneral zu sympathisieren, weil er eben die einzige Person ist, die eben, also da geht es ganz lange darum, wie er eben nach Hause fährt und von John Dowland dieses Lied, was eben ursprünglich als Melodie ohne Text veröffentlicht wurde und dann hat er den später dazu geschrieben, so, und dass er das hören möchte. Und
das Anfangsgedicht meinst du?
Genau, ja. Und das wird aber später eben nochmal erläutert, und zwar ist es eines der ersten abstrakten Musikstücke, was je geschrieben wurden. Und dann ertappt man sich so dabei, dass er eben eigentlich der einzige Mensch ist, mit dem man noch so einige Gemeinsamkeiten hat. Und bis man dann darauf kommt, dass der eben dieser byroneske Held ist, der eben der totale Arsch ist, weil er ein Mega-Egoist ist, der sich seine Welt da schön lügt, um da irgendwie zurechtzukommen. Da war ich, glaube ich, mit mir selber so ein bisschen empört. Aber man kann das natürlich...
Es gab keinen eindeutig Bösen. Das ist natürlich das Faszinierendste von allem. Fast jede moderne Fernsehserie basiert darauf, dass du einen Haupthelden hast, à la House of Cards. Der Präsident ist ein Mörder, aber so, absolut clever und sympathisch.
So ist es in dem Buch eben nicht, sondern es zeigt, wie abgefuckt...
Sorry, wer es noch nicht geguckt hat, House of Cards, wir wissen nicht genau, wer ein Mörder ist.
Doch, wir wissen es. Was an dem Buch, glaube ich, viel eher gezeigt wird, ist, dass in einer faschistischen Diktatur die Beziehungen zwischen Leuten und die Persönlichkeit von Leuten natürlich nachhaltig zerstört werden, weil wenn du in einer permanenten Angst lebst, in ein Zwangsarbeitslager zu kommen, weil du nicht nachweisen kannst, wer du bist oder weil du irgendwelche Verfehlungen begehst, von denen eben, die sich aber die reichen Leute leisten können, dann ist es natürlich, also ich glaube, darum geht es eher, anstatt dass man eine sympathische Hauptfigur haben muss. Ich glaube, dass Leute natürlich dazu neigen, sich jemanden zu suchen. Aber wenn man American Psycho liest, dann hast du natürlich auch nur, da hast du den absolut unsympathischsten Hauptheld. Und es ist ein trotzdem ganz fantastisches Buch.
Wir fassen zusammen drei Bücher, die in fast allen Belangen unterschiedlich sind und aber alle empfehlbar.
Absolut.
Ja. Im Gottlob für nie. Anne Findeisen.
Bis zum nächsten Mal.
Und Herr Falschgold an diesem Mikro.
Auf Wiederhören.
Tschüssi.